Ja, liebe Gemeinde, mein Soundtrack von Weihnachten, das ist die Themenreihe, die wir uns für die Adventszeit vorgenommen haben. Und vielleicht erweitert sich unser Soundtrack ja um ein weiteres Lied. Wir haben gerade ein neues Lied gelernt, wobei Ralf natürlich recht hatte mit dem, was er gesagt hat. Dieses Lied ist schon ziemlich alt, denn es steht nicht nur im blauen Liederbuch, sondern auch in meinem schwarzen Liederbuch hier oder in meinem schwarzen Buch. Es ist ziemlich alt. Die Vertonung, die wir aber gerade gesungen haben oder kennengelernt haben, die ist noch verhältnismäßig jung. Sie steht zwar in den blauen Liederbüchern und ist damit vielleicht für einige automatisch schon alt, aber dieses Lied ist von 1996 und die meisten Strophen sind sogar erst 2002 geschrieben worden, als dieses Buch veröffentlicht wurde und auf den Markt gebracht wurde. Ich muss aber gestehen, ich selbst kannte das Lied bis vor wenigen Wochen auch nicht. Ich habe mich erst im Rahmen der Predigt mit diesem Lied beschäftigt, also mit dieser Vertonung des Liedes. Habe aber gemerkt, eigentlich ist es eine ganz schöne Vertonung. Und ich finde es schade, dass ich es nicht schon früher kennengelernt habe. Heute geht es um dieses Lied, Meine Seele erhebt den Herrn. Mit einem Untertitel, der uns durch die Predigt begleiten kann und soll. Revolution statt Frieden auf Erden. Mal schauen, was das am Ende gibt. Erstmal heißt es aber im Refrain, meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele erhebt den Herrn und ich freue mich über Gott, meinen Heiland. Und ganz ähnlich wie das jetzt in dem Liedrefrain ist, so heißt es auch im Bibeltext. Ralf hat gerade schon darauf hingewiesen, dass es die Vertonung von Lukas 1, 46 bis 55 ist. Und der erste Vers lautet, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands. Und dieses Lied, dieser Lobgesang der Maria, den wir im Lukas-Evangelium finden, das ist ein ganz besonderer Text in mehrfacher Hinsicht. Neben dem Lukas-Evangelium berichtet ja auch das Matthäus-Evangelium von der Geburt und der Kindheit Jesu. Aber Matthäus hat ganz andere Prioritäten. Die Vorgeschichte zur Geburt Jesu passt bei Matthäus tatsächlich in einen einzigen Satz oder vielmehr Nebensatz, der da heißt, und Maria wurde schwanger. Ganz anders aber Lukas. Der Evangelist erzählt ganz ausführlich nicht nur von der Vorgeschichte der Geburt Jesu, sondern auch von Johannes dem Täufer, von seinen Eltern und wie beide Geschichten, also die Geburtsgeschichte Jesu und die Geburtsgeschichte von Johannes dem Täufer, sogar verwandtschaftlich zusammengehören. Er erzählt von der Erscheinung und Verheißung, die Maria durch einen Engel erfährt. Er erzählt auch davon, dass Maria dann eben auch mitbekommt, dass ihre Verwandte trotz ihres hohen Alters noch einmal schwanger geworden ist. Und Maria macht sich daraufhin auf den Weg, reist von ihrem Heimatort Nazareth in ein Bergdorf in Judäa, also in der Nähe von Jerusalem, und besucht dort Elisabeth für 3 Monate. Und in diesem Zusammentreffen, in diesem Kontext, hat der Lobgesang Marias seinen Platz. Und er ist auch deswegen besonders, weil es der erste von insgesamt 3 Lobgesängen ist, die der Evangelist Lukas im Rahmen der Geburtsgeschichte überliefert. Und er ist nicht nur deswegen besonders, weil es der erste ist, sondern auch, weil es eine Frau ist, die Gott zuerst die Ehre gibt. Nach Marias Lobgesang finden wir dann einige Verse später noch den Lobgesang von Zacharias, also dem Vater von Johannes dem Täufer. Und noch etwas später den Lobgesang von Hananias, der auf Maria und Josef und den Säugling Jesus trifft, als seine Eltern ihn im Tempel den Priestern vorstellen. Und in dem Zusammenhang darf Hananias den kleinen Jesus einmal auf den Arm nehmen und sagt dann, wie glücklich er darüber ist, dass er den Messias sehen durfte und nun in Frieden sterben kann. Es sind also 3 Lobgesänge, die bei Lukas ja auch zusammengehören und die in Inhalt und Form auch mehr sind als nur spontane Einmalgebete. Aus allen 3 Lobgesängen spricht ein tiefes, durchdachtes Bekenntnis über Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen. Und alle Lobgesänge, die laden uns auch heute immer wieder dazu ein, sie mitzusingen und sie mitzubeten. Deswegen sind auch mindestens 2, nämlich der Lobgesang der Maria und der Lobgesang des Zacharias, hinten bei den Lesungstexten im Liederbuch abgedruckt, da wo wir auch gerade den Psalm gelesen haben. Und so ist es nun auch mit dem Lobgesang der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und ich freue mich über Gott, meinen Heiland. Der Refrain dieses Liedes, dieser Eingangsvers im Bibeltext, die deuten an, dass Maria hier in ihrer Ganzheitlichkeit Gott lobt. Indem Maria ausspricht, was ihre Seele empfindet, ist der Körper schon in das Gotteslob mit einbezogen. Und indem wir heute dieses Lied singen oder diesen Bibeltext laut lesen und sprechen, identifizieren wir uns mit dieser Freude, die in diesem Lied zum Ausdruck kommt. Wir stimmen selbst mit Leib und mit Seele in das Gotteslob ein, das uns aus diesem Bekenntnis entgegenkommt. Wir machen das jetzt noch einmal, indem wir die ersten beiden Strophen von dem Lied gemeinsam singen. In der ersten Strophe haben wir gerade gesungen, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Von nun an werden mich preisen alle Kindeskinder. Diese erste Strophe, die enthält das ganz persönliche Zeugnis von Maria aus dem Bibelvers Lukas 1, 48. Und die Formulierung erinnert an Bibeltexte aus dem Alten Testament, zum Beispiel an 1. Samuel 1, Vers 11. Dort wird von einer Frau namens Hanna erzählt, die auch schon sehr alt ist, die sich aber sehnlichst einen männlichen Nachkommen wünscht. Und Gott sieht diese Hanna an, das wird im Bibeltext explizit so gesagt. Er sieht diese Frau an und schenkt ihr einen Sohn, den sie Samuel nennt und der später als Prophet Samuel die ersten Könige Israels salben wird. Und gerade im Blick auf diese Parallele zwischen Hanna und der Geburt des Propheten Samuels, als auch Maria und der Geburt Jesu, ist der Eindruck naheliegend, dass es um den Blick Gottes in das Herz darum geht, um darum, dass Gott die Demut der Hanna als auch der Maria erkennt. Und tatsächlich wird auch oft, wenn man sich mit diesem Bibeltext, dem Lobgesang der Maria, beschäftigt, ein weiterer alttestamentlicher Text in Verbindung gebracht, 1. Samuel 16, Vers 7. Dort heißt es: Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir werden natürlich nicht mehr herausfinden können, wie Maria das ursprünglich gemeint hat. Aber was sich herausfinden lässt, ist, wie der Evangelist Lukas das verstanden hat und diesen markanten Satz auch verstanden wissen möchte. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Kein anderer Evangelist betont so stark, wie Lukas das tut, die Zuwendung des Sohnes Gottes zu den Menschen am Rande oder außerhalb der Gesellschaft. Und damals, zur Zeit Jesu, zur Zeit der ersten Christen, waren das die Frauen, die Armen, die Kranken, die Zolleinnehmer, die Samariter. Und anders als im Matthäus-Evangelium, wo die königliche Abstammung Jesu im Vordergrund steht und sogar Weise aus dem Morgenland für eine Audienz an der Krippe vorbeischauen, da betont Lukas mit Nachdruck die sozialen Verhältnisse, aus denen der König der Könige stammt. Einfache, arme Familie, geboren in einer Notunterkunft, das erste Kinderbett, einen Futtertrog. Die ersten Gäste, die der jungen Familie einen Besuch abstatten, sind streng riechende Hirten vom Feld, und von Geschenken an das erstgeborene Kind ist bei Lukas keine Rede. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Marias Zeugnis ist vor allem ein soziales und politisches Zeugnis. Mit den Wörtern Niedrigkeit und Magd verbindet sich im griechischen Text zuallererst materielle und soziale Aspekte. Maria gehört zu den wirtschaftlich Armen und sie ist auf keinen Fall Teil der religiösen Elite in Jerusalem oder überhaupt sonst einer Elite. Eigentlich ist sie bedeutungslos. Aber Gott sieht sie und erhebt sie aus ihrer Bedeutungslosigkeit heraus. Großes tat der Herr an mir, er ist mächtig und heilig. Und sein Erbarmen gilt für immer denen, die ihn fürchten. In der ersten Hälfte der zweiten Strophe wird die Aussage, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, konkreter gemacht. Sie wird konkreter fassbar. Im Lied fehlt natürlich jetzt der Kontext aus der Bibel, auf den sich diese Aussage in Lukas 1,49 bezieht. Gemeint ist natürlich hier die Verheißung durch den Engel, dass Maria schwanger und den Sohn des Höchsten zur Welt bringen wird. Und hier eröffnet sich dann im Lied wie im Bibeltext die Adventsperspektive. Gott hat Maria auserwählt, die Mutter Jesu zu sein, von dem der Engel sagt, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und sein Reich wird kein Ende haben. Eben dieses Kind erwartet Maria. Der zweite Teil der Strophe wendet dann aber auch schon den Blick weg von Maria als einzelne Person auf das, was Gott für alle Menschen tut. Sein Erbarmen gilt für immer denen, die ihn fürchten. So kurz diese Aussage im Lied wie auch im Bibeltext ist, sie ist dennoch sehr gewichtig. Gottes Erbarmen gilt allen, die ihn fürchten. Gottes Erbarmen gilt jedem Menschen. Maria selbst bezeugt, wie sie erlebt hat, dass Gott sie in ihrer Niedrigkeit gesehen und aufgerichtet hat. Aber in ihrem Danklied spiegelt sich die Hoffnung und die Gewissheit, dass dieses Handeln Gottes kein einmaliges Geschehen war, sondern dass er jeden Menschen sieht und aufrichtet, wenn wir als Menschen das zulassen. Wir sind ja schon mitten im Advent, heute am zweiten Advent. Wir warten auf den, der schon in die Welt gekommen ist und der aber auch immer wieder neu zu uns kommt. Und diese Zeit des Wartens ist vielleicht auch eine Gelegenheit zu überlegen, wo wir in unserem Leben bereits erlebt und erfahren haben, dass Jesus, der Sohn Gottes, zu uns gekommen ist, in unserem Leben Einzug gehalten hat und wo er uns in unserer Niedrigkeit gesehen und aufgerichtet hat. Wir singen dieses Lied gemeinsam weiter, die Strophen 3 bis 5. Und ich freue mich. In den Strophen 3 und 4 haben wir gerade gesungen, er vollbringt mit starkem Arm so gewaltige Taten, der stolzen Pläne voller Hochmut, er macht sie zunichte. Er erhebt die Niedrigen, Hungrigen gibt er Speise, die Reichen lässt er leer ausgehen, doch er hilft den Armen. Diese Adventsperspektive, dass der Sohn Gottes in die Welt kommt, die wird in den Strophen 3 und 4 nun parallel zum Bibeltext weiter entfaltet. Und es ist doch eine recht ungewohnte Adventsperspektive. Statt Frieden auf Erden ist nun in diesen Strophen, in diesem Textabschnitt die Rede davon, dass Gott mit gewaltigen Taten und starkem Arm und Vernichtung der stolzen Pläne umgeht. Die Adventsperspektive, die hier zum Ausdruck kommt, die scheint ganz weit weg zu sein von stille Nacht, heilige Nacht oder von süßer die Glocken, die klingen. Die Erhebung der Niedrigen und die Hilfe für die Armen, die haben eine Kehrseite. Die Reichen lässt er leer ausgehen. Im Bibeltext ist auch noch die Rede davon, dass die Gewaltigen vom Thron gestoßen werden. Die Erhebung der Niedrigen hat eine Kehrseite. Und im Blick auf den hier im Lied verarbeiteten Bibeltext ist es tatsächlich wichtig, von einer Kehrseite zu sprechen. Denn das Lied transportiert ja in allererster Linie die Freude, dass Gott sich der materiell Armen und der sozialen Außenseite annimmt. Das bedeutet aber nicht, dass über Gottes künftigem Umgang mit den Stolzen und den Reichen sowas wie Schadenfreude oder Genugtuung schwebt. Davon ist weder in dem Lied noch im Bibeltext etwas zu spüren. Gott hat sich entschlossen, die Niedrigkeit und die Schwachheit, die Armut zu sehen. Er hat sich entschlossen, dass in seinem mit der Ankunft Jesu anbrechenden Reich andere Maßstäbe zu gelten haben als in der Welt. Und es ist daher nur die Konsequenz dieses Entschlusses, dass Macht, Reichtum, Wohlstand, Selbstbewusstsein für Gott keine Rolle mehr spielen. Dieses Adventslied und der ihm zugrunde liegende Bibeltext, die bringen einen wichtigen Aspekt der Ankunft Jesu in diese Welt zur Geltung. Mit Jesu Kommen in diese Welt verbindet sich nicht nur das Erlösungsangebot Gottes für jeden Einzelnen von uns. Über die Erwählung einer sozialen Außenseiterin als Mutter Jesu, über die Geburt im Stall, über die konsequente Zuwendung des Gottessohnes zu Menschen, die sozial benachteiligt und ausgegrenzt werden, zeigt sich in Gottes Reich, in dem der auferstandene Christus herrscht, und dass wir als Christinnen und Christen auf dieser Erde bereits bilden und leben, in diesem Reich kehrt Gott die Maßstäbe der Welt um. Das Kommen des Messias in diese Welt ist eine Revolution. Und wie Ralf das vorhin in der Einleitung schon auch gezeigt hat, eine sehr erfolgreiche Revolution. Aber es ist eben keine Revolution statt Frieden auf Erden, sondern gerade eine Revolution, um Gerechtigkeit und Frieden auch auf Erden aufzurichten. Und das zeigt Jesus in seinem Leben, in dem wie er gelehrt und gelebt hat. Es ist eine friedliche Revolution. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit konfrontiert uns, als Menschen mit zahlreichen gesellschaftlichen Vorstellungen und Maßstäben. Ein fröhliches und erfolgreiches Weihnachtsfest ist dann, wenn man es geschafft hat, die Wunschlisten der Kinder, der Familienangehörigen und Freunde einigermaßen zur Zufriedenheit abzuarbeiten. Ein fröhliches und erfolgreiches Weihnachtsfest ist, wenn man die Tage in Frieden und Harmonie verbringen konnte, Zeit für Gemeinschaft und zum Spielen hatte. Aber wie viele Menschen werden in den nächsten Wochen an diesen Maßstäben scheitern? Und zwar nicht nur in den verarmten und durch Krieg und Katastrophen gebeutelten Ländern dieser Welt. Viele Hilfsorganisationen nutzen gerade diese Wochen des Jahres, um uns auf solches Leid aufmerksam zu machen, damit wir auch mal die Niedrigkeit der Menschen in den Blick nehmen. Aber eigentlich müssen wir dafür gar nicht so weit wegschauen. Manchmal reicht da schon ein Blick auf die Klassenliste des eigenen Kindes, ein Spaziergang durch die Breslauer Straße hier in Kelkheim, oder in Frankfurt abends durchs Bahnhofsviertel oder den Frankfurter Berg. Und vielleicht sehen wir uns selbst auf der Seite der Niedrigen, weil es uns nicht gelingen kann und wird, all die Wünsche zu erfüllen, die an uns herangetragen werden. Vielleicht fürchten wir uns vor den Weihnachtstagen, weil der obligatorische Familienbesuch jedes Jahr in Stress und Streit mündet. Oder weil wir einsam zu Hause sitzen. Gott erhöht die Niedrigen. Dieser Zuspruch dieses Liedes und des zugrunde liegenden Bibeltextes, der gilt auch uns in unserer Niedrigkeit, die wir für uns erleben und empfinden. Gott erhöht die Niedrigen. Dieser Zuspruch ist aber auch für uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu immer auch ein Anspruch. Denn als Christen bauen wir dieses wunderbare Gottesreich mit, in dem die Schwachen und die Armen und die Niedrigen gesehen und erhöht werden. Als Christinnen und Christen sind wir auf dieser Welt Gottes Augen, Hände und Füße, um diese Friedensrevolution umzusetzen. Und ich habe höchste Achtung und Anerkennung für alle, die sich zum Beispiel Heiligabend nicht zurückziehen in die eigene Familie, sondern in den Bahnhofsmissionen eine Weihnachtsfeier für Obdachlose arrangieren oder in Kirchen und Gemeinden für Alleinstehende oder Geflüchtete. Ich habe höchste Achtung und Anerkennung für Familien, die das gegenseitige Beschenken einstellen und dieses Geld stattdessen spenden, um andere zu beschenken. Kinder in Kinderheimen hier in Deutschland oder anderswo auf der Welt, vielleicht sogar in Form einer kontinuierlichen Patenschaft. Für mich sind das strahlende Zeugnisse dafür, wo das Reich des Königs der Könige Gestalt gewinnt. Aber der nicht nur die Niedrigkeit der Magd Maria gesehen und sie erhöht hat, sondern dessen Barmherzigkeit eben jedem Menschen gilt. Und mich persönlich fordert dieses Lied auch auf, mit meinem Blick nicht nur auf der eigenen gefühlten Niedrigkeit zu verharren, sondern meinen Blick anderen zuzuwenden, wahrzunehmen, wie es ihnen geht. Und zwar nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern vielmehr aus Freude daraus, aus der Freude meiner Seele darüber, dass Gott mich selbst schon in meiner Niedrigkeit wahrgenommen und angesehen hat. Vielleicht erkenne ich in dem Blick auf andere dann auch doch auch, wie gut es mir eigentlich geht. Und ich nehme für mich die Frage mit, wo ich andere nicht nur in ihrer Niedrigkeit wahrnehmen kann, sondern auch helfen kann, sie aufzurichten, aus ihrer Niedrigkeit herauszuholen. Natürlich nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit, aber vielleicht doch gerade in den kommenden Wochen. Amen.